Mein Name ist Gregor Henz. Ich bin hier als Max Gade Visiting Professor am Dartmouth College und bin jetzt gleichzeitig als Gastgeber hier. Mein Freund und ehemaliger Kollege Paul Reiter aus Ohio, von der Ohio State University, besucht uns und wir führen ein kleines Gespräch. Hallo Paul.
Hallo Gregor. Es ist schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wirklich eingeladen habe ich dich ja nicht, aber ich bin sehr froh, dass du da bist. Wir sind schon mal jetzt einmal kurz über den Campus gegangen und du kommst ja von der Ohio State University. Kannst du Unterschiede erkennen?
Ja, ganz klar. Ohio State ist natürlich riesig groß und ist eine öffentliche Uni und die meisten Studenten da arbeiten sehr viel. Außerhalb von ihrem Studium, also sie machen eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Das Leben ist ganz anders da. Mhm. Und das heißt nicht, dass es schöner hier ist oder da ist, es ist einfach ganz anders.
Du interessierst dich ja unter anderem für Campusromane und akademische Satiren.
Ja.
Hast da drüber schon Vorlesungen gehalten und auch geschrieben, glaube ich. Kannst du kurz etwas über dieses Interesse sagen und vielleicht uns ein bisschen erzählen, welche Art von Campus eignet sich eigentlich besser für einen Campusroman? So ein großer öffentlicher Campus wie Ohio State oder eher so eine kleine, schicke Institution wie Dartmouth College?
Ja, das ist eine gute Frage. Seit langem interessiere ich mich für Campusromane und ich finde das ganz natürlich. Also ich arbeite an einem Campus und man interessiert sich häufig für das, was man macht. Und es ist allgemein anerkannt, dass Leute über Figuren lesen möchten, die ihnen irgendwie ähneln. Und ich verstehe es dann irgendwie nicht, warum nicht alle Akademiker Campusromane nicht gern lesen. Aber es scheint der Fall zu sein, dass viele Akademiker eigentlich keine Campusromane lesen.
Ja, vielleicht sind sie sich da einfach, ist ihnen das zu nahe. Vielleicht sind sie verletzlich in ihrer Identität als Akademiker und Professoren.
Es kann auch sein. Es kann ein bisschen heikel sein, auch wenn man diese Romane also etwas mit diesen Romanen im Unterricht macht, weil es so häufig der Fall ist, dass es vorkommt in diesen Romanen, dass Professoren und Studentinnen Liebesbeziehungen haben.
Ja.
Und man kann sehen ab und zu, wie Studenten darauf reagieren. Mhm. Und man muss ein bisschen vorsichtig an die Sache herangehen.
Kannst du ein Beispiel nennen oder also hast du da so Lieblingsromane?
Ja, ich habe, es gibt viele, die ich ganz gern lese. Ich glaube, dass Nabokovs Pnin ist meines Erachtens immer noch der allerbeste Campusroman, obwohl es mir nicht darum in erster Linie geht, sie so zu schätzen. David Lodge, Changing Places, gefällt mir. Es ist, glaube ich, sehr schön geschrieben und ich habe auch, wie du, an Berkeley studiert und das spielt sich dort ab. Und ich finde auch sehr toll Richard Russos Straight Man. Mhm. Und also da hat man ganz verschiedene Campus-Zustände da. Pnin, ein kleiner Campus in dem Mittelwesten, Changing Places, Berkeley, und dann Straight Man, das ist auch eine öffentliche Uni, aber das ist eher kleinere öffentliche Uni, das ist ein Branch Campus sozusagen. Mhm. Und die Leute haben das Gefühl da alle, dass sie ein bisschen gescheitert sind, weil sie dort unterrichten müssen. Und das spielt eine große Rolle in der Stimmung da und er tut ganz viel damit, Rousseau. Finde ich ganz, ganz witzig gemacht.
Gibt es auch Campus-Romane, die aus der Sicht von Professorinnen geschrieben sind oder vielleicht auch sogar aus der Sicht von Studenten und Studentinnen? Also andere Protagonisten als heterosexuelle Männer? Professoren?
Ja, doch, doch. Es gibt einen sehr guten, relativ neuen Campus-Roman von einer Schriftstellerin Jennifer Schumacher. Und es ist in Briefen geschrieben, aber Empfehlungsbriefen. Es heißt Dear Committee Members. Und natürlich, der Mann, der diese Briefe schreibt, er ist ein bisschen verrückt und nur deshalb kann man eine Geschichte bekommen in Empfehlungsbriefen. Also in normalen Empfehlungsbriefen gibt es das Material dazu gar nicht. Ja? Und das ist sehr, sehr witzig gemacht. Mary McCarthy hat The Groves of Academe geschrieben und das ist ein Klassiker der Gattung. Francine Prose hat Blue Angel geschrieben und es interessiert mich als Germanist, als Germanisten natürlich, wie deutsche Literatur einen Einfluss auf amerikanische Campus-Romane ausgeübt hat. Und also Blue Angel, da ist natürlich eine sehr klare Anspielung auf Heinrich Mann, aber auch in Philip Roths The Human Stain gibt es mehrere Anspielungen auf Thomas Manns Toten Venedig, was für mich interessant ist. Und wie ist es bei dir? Also du teilst diese Leidenschaft. Du hast auch Campus-Romane sogar geschrieben, was sehr schön ist. Und ich habe ein Campus-Screenplay geschrieben.
Ja, richtig.
Aber
ja.
Es sitzt im Schublade, leider, tragischerweise. Aber vielleicht würdest du ein bisschen darüber sprechen, ja?
Ja, für mich ist das natürlich also ähnlich, dass das du liest gerne über die Dinge, die dich auch unmittelbar umgeben und beschäftigen in deiner akademischen Welt. Und für mich, ich schöpfe natürlich aus meinen Erfahrungen, auch wenn ich schreibe. Und da ich nun mal viele, viele Jahre College Professor gewesen bin, habe ich das auch in meinen Büchern teilweise verarbeitet. In meinem ersten Roman Himmelssturz, das ist eigentlich es ist auch kein klassischer Campus-Roman, aber es ist definitiv ein Roman, der um eine kleine Uni herum angesiedelt ist. Und es gibt tatsächlich auch eine Liebesbeziehung zwischen einem jungen männlichen Professor und einer Studentin. Und in meinem neuen Roman gibt es auch so Reminiszenzen zumindest an meine Zeit, als ich an der University of Missouri gearbeitet habe, als Teaching Assistant damals. Und ja, ich finde das natürlich auch interessant, weil der Campus und die Universität eine fest umgrenzte Welt ist, ein perfektes Setting für einen Roman, weil man nicht die ganze Welt beschreiben muss, sondern man muss eigentlich nur bis zum Ende des Geländes, bis zum Zaun beschreiben. Und die Welt dahinter kann man einfach so davon ausgehen, dass sie so ähnlich ist wie die reale Welt, mit der wir jeden Tag zu tun haben. Insofern dieses umzäunte, umgrenzte des Campus-Romans interessiert mich sehr.
Ja. Es gibt natürlich auch Vorteile für die Satire, ja. Und es gibt natürlich diese ganz hohe Ansprüche. Man sollte für den Geist leben, wenn man Professor ist, aber natürlich, wie wir wissen, sind Professoren Leute mit allerlei Schwächen und Fehlern. Und man kann viel Spaß mit dieser Kluft zwischen Idealen und Realen haben.
Das ist die Fallhöhe.
Ja.
Die ist sehr von dieser geistigen Welt, in der wir uns angeblich alle nur bewegen, hin zu den einfachen Dingen des Lebens, den Begierden und Wünschen und Hoffnungen. Ja.
Ganz, ganz genau.
Das zweite Gebiet, auf dem sich unsere Interessen ein bisschen überschneiden, ist das Thema Übersetzung, Literaturübersetzung. Du bist selbst Übersetzer, arbeitest im Moment an einer großen Übersetzung. Vielleicht kannst du einen Moment lang etwas dazu sagen. Ich selbst habe natürlich auch, übersetze seit 20 Jahren amerikanische Literatur ins Deutsche. Und ich bin sehr an der Literatursprache im Besonderen interessiert. Du scheinst an der Aktivität selbst großes Interesse haben, auch wenn es sich nicht unmittelbar um Literatur handelt. Kannst du etwas darüber sagen?
Ja, ich mache eigentlich vielerlei an Übersetzung. Theorie der Übersetzung interessiert mich und ich lese gern darüber. Ich übersetze auch gern und ich finde die linguistische Herausforderung sehr interessant. Ich glaube, dass Literatur gut übersetzen zu können, muss man auch gut Literatur schreiben können. Und ich glaube nicht, dass ich diese Fähigkeit habe. Und deshalb bleibe ich dieser Art von Übersetzung fern.
Das ist so eine gewagte These, ne? Also das heißt, das würde ja bedeuten, dass alle Literaturübersetzer eigentlich auch Schriftsteller sein müssten.
Nicht müssten, aber sollten, ja? Ja, das glaube ich. Und das heißt auch nicht, dass man das unbedingt nicht machen sollte. Es gibt Romane, die übersetzt werden sollten und weil sie wichtig sind. Und wenn keiner, der ein guter Schriftsteller ist, dazu bereit ist, die zu übersetzen, dann ist es besser als nichts. Mhm. Wenn jemand, der ein guter Schriftsteller ist, aber kein Schriftsteller von Literatur ist, wenn er oder sie so etwas übersetzt, dann ist es besser als nichts, ja? Finde ich.
Okay.
Aber ich glaube, dass um der Sache richtig gewachsen zu sein, insofern das möglich ist bei Übersetzen, dann, ja, wenn man gute Literatur übersetzt, muss man auch gute Literatur schreiben können.
Mhm. Man könnte natürlich argumentieren, dass also ein Schriftsteller jemand ist, der seine eigene unverkennbare Stimme herausgebildet hat und der es eigentlich besonders schwer haben müsste, sich in die Stimme eines anderen Autors, in eines fremdsprachigen Autors hineinzudenken. Also man muss ja, wenn man einen Roman zum Beispiel übersetzt, muss man sich ja ein bisschen an die Stimme des anderen Autors annähern und sich selbst ein bisschen auch vergessen.
Mhm.
Und ein Autor von Romanen, ein Schriftsteller, müsste eigentlich eine gefestigte eigene Autorenstimme haben.
Ja, das stimmt. Ich habe auch nicht behauptet, dass die Sache leicht ist. Aber wenn man an den unvergesslichen Übersetzungen von Literatur denkt, dann ist es häufig der Fall, dass die Übersetzer eigentlich selbst sehr begabte Schriftsteller von Literatur sind. Nicht immer, es gibt immer Ausnahmen.
Mhm.
Und ja, das ist eine interessante Schwierigkeit, die man oder der man als Literaturschriftsteller begegnet würde. Aber ich interessiere mich selbst bei der Praxis für Schriften, die literarische Elemente haben, aber nicht gerade Literatur sind. Und in diesem Zwischenraum bewege ich mich gern.
Mhm. Mhm.
Und ich habe eine Autobiografie übersetzt, die Autobiografie von Solomon Maimon, der ein interessanter Schriftsteller ist, manchmal sehr witzig. Und Deutsch war nicht seine Muttersprache, was natürlich verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Und jetzt übersetze ich das Kapital von Karl Marx und ich fange langsam an, Angst davor zu haben, dass ich selbst als Figur in einem Campusroman landen werde. Ja, derjenige, der 20 Jahre lang an dieser Übersetzung gearbeitet hat und schließlich gescheitert ist und den Verstand dabei verloren hat. Ja, das kann einem ganz schön bei sowas passieren, aber jetzt macht es mir immer noch Spaß. Und Marx's Schreiben, also wie allgemein erkannt wird, ähnelt manchmal dem Stil von Gothic Novels. Mhm. Und Kapitalismus nach seiner Sicht ist eine Welt der Verkehrtheit. Ja? Das, was lebendig ist, benimmt sich als was Totes. Das, was tot ist, benimmt sich als was Lebendiges. Und er benutzt gern Geistersprache. Mhm. Und um das, aber gleichzeitig philosophiert er. Und um die Lebendigkeit der Sprache wieder zu erzeugen, aber begrifflich auch präzis zu bleiben, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Und ich bewege mich, wie gesagt, gern in diesem Bereich. Ich will nicht sagen, dass ich eine besondere Fähigkeit habe, genau in diesem Bereich gute Lösungen zu finden, aber es gefällt mir. Ja. Und bis jetzt arbeite ich ganz gern daran. Und aber wir werden sehen, ja, man weiß nicht.
In 20 Jahren ist es vielleicht dann fertig, ja?
Vielleicht wird es nicht ganz 20 Jahre dauern, aber du weißt, wie es ist, ja, man erfindet quasi, ja, eine Stimme in der Sprache, in der man schreibt, ja, und oder in der Übersetzung geschrieben wird, und man weiß nicht, ob es klappt. Also vielleicht klappt es für dich, aber du weißt nicht, ob es für andere klappen wird. Und bis jetzt weiß ich das nicht. Ich zeige die Übersetzung hauptsächlich jetzt Leuten, die Deutsch haben, und sie sind zum Teil ganz gute Leser, zum Teil ganz schlechte Leser. Gute Leser, weil sie imstande sind zu sagen, ach ja, ich glaube nicht, dass dieses Wort das oder das bedeutet in diesem Zusammenhang. Aber sie sind schlechte Leser, eben weil die meisten Leser diese Gedanken gar nicht haben werden. Ja, sie werden ganz anders denken und ganz anders lesen. Und ob die Übersetzung solche Leser ansprechen wird, ja, weiß ich gar nicht.
Da musst du den richtigen Ton treffen, für die richtige Stimme finden. Ja, Karl Marx als Autor der Schauerromantik. Wir freuen uns sehr darauf, wenn es dann endlich mal fertig wird. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Und viel, viel Glück bei den letzten 700 Seiten.
Danke, ich brauche es. Ja. Danke, es war schön, hier zu sein.